Guten Abend zu Schwulrelle, das Magazin. Das Magazin ist eine neue Sendereihe, in der wir uns innerhalb von 90 Minuten mit möglichst vielen interessanten und auch aktuellen Themen auseinandersetzen wollen. Mit mir im Studio sind der Alex.
Hallo da draußen.
Und der Basti.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und wir erwarten später in der Sendung noch unseren Sebastian, der direkt aus dem neuen Rathaus zu uns herübereilt. Alex, was macht der eigentlich dort?
Ja, der ist da beim Beteiligungsworkshop für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg. Da waren wir alle vorhin und er wird nachher zu uns stoßen und ganz exklusiv und heiß davon berichten.
Heute haben wir besonders viele Themen und immer wieder kommen neue Nachrichten herein. So erfahren wir gerade vom ADAC, dass es in Freiburg rund 300.000 Schwule geben soll.
Und 250.000 Lesben.
Diese Zahlen habe der ADAC selbst gezählt. Wobei Lesben nun ja offiziell Schwulinnen heißen sollen, wegen der Gleichberechtigung.
Derweil gab es einen Outing-Rückschlag im RTL-Dschungel. Dort gestand der Zuschauerkandidat Julian F.M. Stöckel. Nicht schwul, aber Gott sei Dank immer noch bi zu sein.
Doch wenn Dschungelcamp mit Kandidatin Larissa weiter so herumzickt, dürfte er sich bald wieder zu seiner Homosexualität bekennen. Verkehrte Welt übrigens auch im Vatikan. Ein Ex-Gardist der Schweizer Garde sagte in einem Interview, der Vatikan sei ein Paradies für Schwule. Kein Witz.
Und der russische Präsident Wladimir Putin hat nach neuesten Aussagen nichts gegen schwulen Sex.
Doch davon mehr in den Nachrichten in etwa einer halben Stunde. Aber wir haben noch viele weitere Themen zuvor. Und nun wieder bedrückt zurück zum Ernst der Dinge. Gleich nach dem ersten Musiktitel begrüßen wir im Studio Holzi, der sich nicht nur bei Amnesty International äußerst stark engagiert, sondern er ist auch Fan unseres Sportclubs Freiburg und liebt demnach Fußball. Wie wir hat er auch die aktuelle Outingwelle mitbeobachtet, die mit dem Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger startete, die aber nun auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens erfasste. Zuvor wollen wir euch aber noch verraten, wie ihr uns erreichen könnt. Oliver?
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern. Und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Doch jetzt wäre erst einmal Musik ein wenig schick. Und so hören wir von der Gruppe Schick den Song Le Freak.
Es tut doch keinen anderen weh.
Da sind wir auch schon wieder zurück im Studio 2 von Radio Dreieckland und bei der Schwulen Welle. Das neue Jahr hat ja mit etwas begonnen, was viele gar nicht für möglich gehalten hätten. Ein Ex-Nationalspieler outete sich in der Öffentlichkeit. Thomas Hitzlsperger löste damit eine Reihe von Gesprächsrunden im TV, im Radio und sonst wo aus. Plötzlich war das Thema schwuler Fußballer wieder der Tagesordnung. Selbst die Bundesregierung sah sich genötigt, sich darüber erfreut zu zeigen. Und auch im Ausland nahm man das Coming-out Hitzlsbergers vielerorts begeistert auf. So zollte ihm der konservative britische Premierminister David Cameron seinen Respekt. Doch kaum hatte sich Hitzlsperger geoutet, da gab es auch schon wieder die Leute, die sein Bekenntnis als gar nicht so mutig empfanden. Mutiger wäre es gewesen, hätte er sich noch während seiner aktiven Bundesliga-Laufbahn geoutet. Dieses Herumgemeckere führte daraufhin zu neuen Outings. Antenne Bayern Nachrichtensprecher Thomas Nütten zum Beispiel regte sich über die Meckerer derartig auf, dass er sich kurzerhand entschloss, sein eigenes Coming-out in den laufenden Nachrichten zu platzieren. Wörtlich: So, ich glaube, an dieser Stelle ist es der richtige Moment und der richtige Tag, Ihnen als Antenne Bayern-Hörer etwas zu sagen. Ich stehe mitten im Berufsleben und auch ich bin schwul. Andere sollten ihm folgen. Bei uns im Studio nun ist Holzi, ein ausgesprochener Fan unseres Sportclubs Freiburg und engagiert bei Amnesty International. Hallo, Holzi.
Ja, guten Abend.
Holzi, wie sehr hat das Coming-out von Thomas Hitzlsperger dich eigentlich überrascht?
Ich muss sagen, erstmal sehr. Es war mir natürlich klar, es gibt Bundesligaspieler. Man hat ja auch immer gemunkelt, wer könnte es sein. Aber dass Hitzlsperger jetzt zu diesem Zeitpunkt damit rauskommt, hat mich doch sehr überrascht und natürlich auch erstmal erfreut. Aber ich gestehe, ich gehöre auch zu den Meckerern.
Aha, also der Zeitpunkt ist dir auch etwas zu spät eigentlich gewesen.
Genau, ja. Also ich hätte es natürlich super gefunden, wenn er das während seiner Karriere gemacht hätte. Mhm. Einfach auch, wenn man sich überlegt, es gibt andere Spieler, die den Gedanken vielleicht auch haben und jetzt überrollt werden oder gesehen haben, wie Hitzlsperger überrollt wurde von dieser medialen Welle. Und ich glaube, das macht es für die nicht gerade einfacher, jetzt auch diesen Schritt zu gehen.
Mhm. Aber wie wäre es ausgegangen für Hitzlsperger? Meinst du, es hätte seine Karriere geschadet oder glaubst du, er wäre damit gut durchgekommen und hätte seine Karriere zu Ende bringen können?
Also er hatte jetzt nur durchweg, sage ich mal, positive Reaktionen erhalten. Ich glaube, das wäre auch früher so gewesen. Und das Erste, was mich eigentlich stutzig gemacht hat, warum muss er einen Herrn Löw informieren, bevor er an die Presse geht? Nachher hat sich herausgestellt, es war 2012 schon bekannt. Das wussten wir natürlich jetzt hier als Außenstehende nicht. Das hat sich jetzt erst so gezeigt. Insofern zeigt sich für mich, das Thema ist gar nicht so dramatisch, wie es scheint. Es ist nur irgendwie so, ja, ein Kochtopf, wo man jetzt den Deckel hochgenommen hat, der Druck ist raus und ich glaube, jetzt geht es ganz normal weiter. Und ich denke, es hat auch sicherlich vielen anderen Spielern Mut gemacht, vielleicht jetzt nicht sofort nachzuziehen, aber doch endlich mal diesen Schritt zu machen und zu merken, es ist doch gar kein so großes Tabu mehr.
Also glaubst du, es wird kein Einzelfall bleiben, es wird da was noch kommen jetzt?
Nein, ganz sicher nicht, zumal ja, sag ich mal, innerhalb der Fans seit Jahren der eine oder andere Name gehandelt wird oder ja auch so spekuliert wird, wer könnte es sein.
Ja, in einer Runde von Lanz wurde ja auch mal gesagt, dass es gäbe da eindeutig einige Schwule in der Nationalmannschaft, in der Fußballnationalmannschaft und das sei nicht nur über Dritte oder Vierte zu hören, sondern die Person hat dann gesagt, sie wüsste, wer es genau ist und hat darüber schon gesprochen. Also angeblich ist da ja einiges noch im Busche. Aber warum fällt es den Fußballspielern denn so schwer, sich zu outen? Ist unsere Gesellschaft tatsächlich so homophob?
Ja gut, ich sag mal, ein Fußballstadion ist ein Abbild der Gesellschaft. Da gibt es natürlich alle Arten von Menschen und Schichten und Bildungshintergründe. Und der eine wächst auf dem Dorf auf, wo es der große Skandal ist. Der andere kommt aus der Großstadt, wo es überhaupt kein Thema ist. Und ich glaube, es ist einfach diese geballte Mischung, diese Emotion, die auch bei so einem Spiel hochkommt, die natürlich den Spieler davon abhält zu sagen, ich setze mich diesem zusätzlichen Druck aus, weil ich muss ja meine Leistung bringen. Mhm. Und wenn man jetzt diese Welle sieht, ich meine, wieso muss jemand sagen, oder wieso muss eine Bundesregierung sich dazu äußern, wenn jemand sagt, ich lebe mein Leben, ich bin schwul, ist alles in Ordnung.
Noch nicht mal im Wahlkampf eigentlich. Ne?
Noch nicht mal im Wahlkampf, nein, in der Tat.
Aber wie könnte sich das Ganze eigentlich ändern? In der Welt am Sonntag schlug ein Leserbriefschreiber vor, so habe ich es gelesen, alle schwulen Fußballer sollten sich an eine spezielle Stelle wenden, um ein gemeinsames Outing aller schwuler Fußballer in der Bundesliga zu erstreben, also damit man praktisch nicht irgendwie eine Mannschaft zuerst anfangen muss und dann die andere erst nachzieht und vielleicht der eine dann mehr Nachteile hat. Findest du das wäre ein Modell oder ist das völlig albern?
Es ist natürlich schade, dass es sowas geben muss, aber an sich finde ich es eine gute Idee, zumal die Deutsche Fußballliga wie auch die Bundesliga ja alle möglichen Bestrebungen unternehmen und sagen, wir möchten das, wir würden solche Spieler unterstützen, fördern, beschützen, in Anführungszeichen, wofür auch immer. Insofern glaube ich schon, dass die Namen intern bekannt sind oder man weiß, wie man an diese Namen kommen würde und in meinen Augen fehlt einfach der Mut, diesen letzten Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich hole jetzt 5 oder 10 Leute, von denen ich es weiß, an den Tisch und sage mit denen, kommt, wir machen jetzt eine große Aktion, wie auch immer die geartet ist. Und wenn man es in der Sommerpause macht, wenn erstmal alle sowieso im Urlaub fallen, gute Dinge sind und der Druck nach dem Motto, ich muss am nächsten Samstag wieder auf dem Platz, vielleicht gerade nicht präsent ist.
Ja, meinst du, man kann sie gut beschützen? Also weil man sieht ja auch so die afrikanischen Spieler, die oftmals ja auch ziemlichen Druck ausgesetzt sind und manche auch ja eher dran zu brechen, andere sind das recht stark. Das könnte ja etwas Ähnliches, könnte ich auch praktisch den schwulen Fußballern praktisch dann begegnen.
Kann natürlich, klar, aber ich sag mal, jemand, der im Profifußball ist, steht immer im öffentlichen Fokus, egal was er macht, ob er nun betrunken Auto fährt, ob er ein Auto zusammentritt, welches Vergehen auch immer, oder wenn nur die Haare falsch liegen, insofern kommt es da nun wirklich nicht drauf an. Und ich denke, die Reaktionen unter den Fans, in den Medien, in den Vereinen zeigen, dass eigentlich die Akzeptanz da ist. Nur irgendwo diese nicht greifbare Angst zu sagen, okay, wir verbreiten das jetzt wirklich, wir gehen es offensiv als Thema an und stehen einfach zu dem so, wie wir sind. Letztendlich sind ja die Profifußballer, zumindest in der Bundesliga, ja auch immer ein bisschen so die gehypten Promis gut abgeschirmt. Ich meine, bei vielen Vereinen kommt man jetzt nicht so einfach ran, wie wir an die Spieler vom SC Freiburg, wo man ja einfach wirklich auf den Platz marschieren kann, beim Training zuschauen, ihnen die Hand schütteln und das geht bei Bayern natürlich auch beim Training zuschauen, aber da sind dann halt 2000 Leute und Absperrungen und Security und sonst was, das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Dimension.
Wie wertest du überhaupt jetzt die ganze Dominanz des Themas jetzt momentan? Findest du das eher an sich wirklich gut oder hast du das Gefühl, Es könnte auch sein, dass es dann die Öffentlichkeit irgendwann genervt ist von dem Thema.
Ich sehe auf jeden Fall eine Gefahr. Ich finde sowieso, dass dieses Jahr das ganze Mediengebaren etwas überzogen ist. Ich meine, man hat zum Anfang nur von Schumacher gesprochen, jetzt zum Jahresbeginn. Dann kam Hitzlsperger. Während im gleichen Zuge irgendwo in Russland 30 Leute in Luft gesprengt werden, kein Mensch scheint sich dafür irgendwie medial zu interessieren. Also es ist schon so ein bisschen so ein Tratsch- und Klatsch-Fokus und es kann natürlich auch irgendwann mal zu einer gewissen Langeweile unter den Hörern und Lesern führen, weiß ich nicht genau. Es ist natürlich immer interessant zu wissen, wo man dran ist, aber letztendlich finde ich es eigentlich, wenn man es als Selbstverständlichkeit leben möchte, auch eine Überflüssigkeit und klar, wenn einer gefragt wird oder in der Talkshow sagt, ja natürlich, ich lebe mit meinem Freund zusammen, mit meinem Mann zusammen, wie auch immer, kann er gerne machen, aber wenn bei jedem Outing jetzt so ein Hype passiert, ja, ist irgendwie wie die 300. Folge von Herzblatt oder was auch
immer. Apropos Russland, da werden wir ja bald von den Olympischen Winterspielen beglückt und der russische Präsident Wladimir Putin rief jüngst dazu aus, lasst unsere Kinder in Ruhe und wandte sich damit an die Homosexuellen. Wie beurteilst du überhaupt die Lage mit Russland und werden es ruhige Winterspiele geben oder gibt es Eklats auf jetzt auf der Schulebene so zu sehen? Natürlich jetzt, dass da natürlich noch die Terroristen noch da sind, ist eine andere Geschichte, aber von der schwulen Seite her.
Ja, klar. Also ich denke, es wird sicherlich Demonstrationen geben. Es ist jetzt auch durchgesetzt worden, dass es ein bestimmtes Gebiet gibt, wo Demonstrationen zugelassen worden sind, was so am Anfang ja nicht absehbar war. Allerdings glaube ich nicht, dass jetzt es so ein Riesenthema werden wird. Klar, man wird sehen, wie irgendwelche Leute eine Regenbogenfahne hochheben. Man wird vielleicht auch draußen, dort, wo es nicht erlaubt ist, sehen, wie immer die Leute niedergeknüppelt und abgeführt werden. Aber ich glaube, es geht in dem ganzen anderen Hype drumherum erstmal unter, weil es ist nun mal Olympische Spiele, es geht um Ruhm, es geht um viel, viel Geld, natürlich auch für Sponsoren, es geht um natürlich eine Menge Prestige für Russland und für Putin und ich glaube, da werden diese Dinge eher in den Hintergrund treten, zumal Homosexualität in Russland ja nun nicht das einzige Problem ist.
Das ist richtig, ja. Ja, vielen Dank, Holzi, für dieses wirklich interessante Interview. In diesem Jahr fiebern wir ja mit allen unseren Jungs, seien sie hetero, schwul oder sonst was, und wir hoffen natürlich, dass die deutsche Nationalmannschaft endlich mal wieder Fußball-Weltmeister wird. Ich denke, du auch, denke ich mal.
Ja, logisch, klar. Was sonst?
Bin ich heimlich für England oder für Italien oder sonst irgendwas?
Nein, um Gottes Willen,
also. Also mit uns hoffen es auf jeden Fall auch die Sportfreunde Stiller, die ja am 27. Juli dieses Jahres beim Zeltmusikfestival in Freiburg auftreten werden. Ja, hoffen wir mal, dass sie dann ihr Lied erweitern können, das da heißt
54, 74, 90, 2010 und bald 2014.
Ja.
Das waren die Sportfreunde Stiller mit 54, 74, 90, 2010. Und wir wollen hoffen, dass aus dem nicht korrekten 2010 dann ein 2014 wird. Nun aber zu einem ganz anderen Thema, Versicherungen. Nun könnte man fragen, wieso wir uns bei der Schwulen Welle mit Versicherungen auseinandersetzen wollen. Gibt es da für Schwule und Lesben was Besonderes, das man beachten sollte? Wir haben hier im Studio den Versicherungsfachmann Werner Reger. Werner, warum sollte man das Thema für Schwule und Lesben als ein wichtiges Thema sehen?
Ja, das ist für Schwule und Lesben nicht ein wichtigeres Thema wie für jeden anderen auch. Vielleicht verlagert sich der ganze Bedarf etwas nach links oder rechts für Schwule, aber ansonsten genau das Gleiche.
Wir haben ja auf unserer Webseite www.schwulewelle.de und unserer Facebook-Seite angeboten, dass uns Hörerinnen und Hörer Fragen zur Versicherung stellen dürfen. Und tatsächlich haben wir auch einige erhalten. Und so schrieb Jan aus Villingen-Schwenningen, welche Versicherungen sind für mich als Schwuler sinnvoll?
Ja, lieber Jan, so ganz pauschal kann man das gar nicht beantworten, denn dazu müsstest du viel mehr Angaben machen. Ganz wichtig ist immer im Leben eine Haftpflicht zu haben, das kann ich dir jetzt pauschal beantworten. Alles Weitere, lass den Bedarf checken, welches Risiko im Leben kannst du nicht selber tragen und dafür machst du einfach Versicherungen.
Ist ja wie bei jedem anderen eigentlich auch. Da ist es ja wurscht, ob man jetzt schwul ist, lesbisch, bi, wie auch immer.
Richtig.
Richtig. Perfekt. Dann möchte noch Peter, 39, wissen, er lebt mit seinem Partner in Freiburg und er hat geschrieben, welche Möglichkeiten gibt es bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder bei gleichgeschlechtigen WGs? Was kann man da quasi machen? Ist es jetzt besser oder was ist der Unterschied und was kann man machen?
Ja, Lebenspartnerschaft bedeutet ja eigentlich auch nichts anderes wie ein Zusammenleben. Man hat eine Verantwortung gegenüber einem Partner, die man auch trägt im gesamten Leben in der Zukunft. Versicherungen sind immer für die Zukunft gemacht und nie für die Vergangenheit. Also da also auch mal einen Schwerpunkt legen, was tue ich für meinen Partner, beziehungsweise auch für Adoptivkinder. Das ist auch ein wichtiges Thema bei Schwulen.
Okay, und muss man da dann auch besonders auf was achten, wenn man denn schon Kinder hat als Regenbogenfamilie, wie es das ja heutzutage gibt?
Ja, selbstverständlich habe ich genauso die Verantwortung dann fürs Kind. Es ist wie ein eigenes Kind zu betrachten als Adoptivkind. Hier habe ich eine Verantwortung zu zeigen. Und ich als Ernährer oder wir als Ernährer müssen unseren Kindern schon Fürsorge zeigen, auch in Form von Versicherungen.
Okay, dann möchte noch Lukas wissen, er ist 49, aus Freiburg. Sein Partner braucht Pflege. Wer ist laut Gesetz denn pflegepflichtig? Gibt es da denn einen Unterschied zwischen dieser eingetragenen Lebenspartnerschaft und einer nicht eingetragenen?
Ja, also zunächst mal das Wort pflegepflichtig gibt es gar nicht. Es geht wieder oft, also ich brauche niemanden pflegen, sondern ich bin auch wieder verantwortlich für jemand. Hier nicht eingetragene WG, einfach ein Zusammenleben, hat überhaupt keinen rechtlichen Hintergrund. Es ist einfach ein Zusammenleben. Ganz entscheidend wichtig wird es natürlich bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Gleich zu sehen wie einer Ehe, in der Sozialversicherung. Ich muss hier, wenn der Pflegefall eintritt, mit meinem Vermögen mithaften. Sprich, ein Pflegefall in Freiburg kostet einen Punkt ca. 3.600 Euro stationär.
Im Monat?
Im Monat, ja. Okay. Die Pflegeversicherung wird hier auch beitragen. Der Rest wird aus dem Ehepartner bzw. dem Lebenspartner dann nachschüssig geholt.
Ja, okay. Gut, das waren vorerst mal die ersten Fragen. Wir konnten jetzt gar nicht alle Fragen abarbeiten, weil unser Programm ja natürlich heute so proppenvoll ist. Wir können, wenn es dir recht ist, Werner, gerne mal Fragen weiterleiten oder wie kann man dich denn am besten direkt erreichen? E-Mail, Telefon, irgendwas?
Gerne, ja. Also der einfachste Weg ist bei euch über Studio oder einfach an mich eine E-Mail schicken an info@wreger.de. Wreger zusammengeschrieben, funktioniert bestens.
Perfekt. Werner Wreger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Herzlichen Dank dafür. Beim Thema Versicherungen denken viele sofort an Herrn Kaiser. Wie? Ihr kennt ihn nicht? Das könnte am Alter vielleicht liegen, wie uns Barbara Schöneberger nun einmal eindrucksvoll vor Augen führt.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Stuttgart. Noch immer wird in Stuttgart heftigst über die angedachte Lehrplanänderungen hinsichtlich des Themas Homosexualität im Schulunterricht gestritten. Grünen Abgeordnete Brigitte Lösch zeigte sich schockiert darüber, mit welchem Fanatismus zum Teil diskutiert würde. Kultusminister Andreas Storch von der SPD verteidigte derweil die Pläne der grün-roten Landesregierung, das Thema sexuelle Vielfalt verstärkt im Bildungsplan 2015 zu verankern. Ziel sei jedoch nicht die Umerziehung der Kinder. Es gehe vielmehr darum, das Klima in den Schulen hin zu mehr Offenheit, Toleranz und Respekt für Homosexuelle zu verändern. Der Fraktionschef der CDU, Peter Haug, ist derweil davon überzeugt, dass die Bürger des Landes mehrheitlich nicht für die Aufwertung des Themas Homosexualität im Schulunterricht seien. Eine Online-Petition gegen den neuen Lehrplan haben derweil rund 150.000 Menschen unterzeichnet. Inzwischen gab es auch eine Gegenpetition, die rund 90.000 Unterstützerinnen und Unterstützer fand. Sochi. Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele, die am 7. Februar beginnen, interpretiert Russlands Präsident Wladimir Putin das umstrittene Anti-Homopropaganda-Gesetz. So würde man in Russland nicht wegen homosexueller Handlungen festgenommen. Wörtlich sagte er, nicht traditionelle Sexverhältnisse sind bei uns nicht verboten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Verbot der Verhältnisse oder ein Verbot der Propaganda dieser Verhältnisse. Verboten sei es lediglich, für Homosexualität zu werben. Die im Westen geführte Debatte um einen Boykott der Olympischen Winterspiele bezeichnete Putin als dumm. Ereignisse wie die Olympischen Spiele seien gut dazu geeignet, internationale Probleme zu entpolitisieren und Brücken zu bauen. Putin sagte weiter wörtlich, es ist dumm, diese Möglichkeit nicht zu nutzen. Und es ist noch viel dümmer, die Brücken zu verbrennen. Wie berichtet, hatten viele westliche Politiker angekündigt, die Olympischen Winterspiele in Russland zu boykottieren. Kampala. Mit einerseits Erleichterung, gleichzeitig aber mit großer Sorge, wird von Aktivisten die Nachricht aufgenommen, dass Ugandas Präsident das geplante Anti-Schwulen-Gesetz gestoppt hat. Grund für den Präsidenten sei wohl weniger dessen Einsicht gewesen, sondern vielmehr der internationale Druck. Wie die Tagesschau berichtete, äußerte der Präsident die Meinung, dass Homosexuelle krank, unnormal oder schlicht gekauft seien. Der Drahtzieher sei der, wie er ihn bezeichnete, degenerierte Westen. Der ugandische Politiker David Bahati, der das Anti-Schwulen-Gesetz im Wesentlichen initiierte, argumentierte in die gleiche Richtung. Zitat, es gibt regelrechte Zwangsrekrutierungen, vor allem von Ausländern, die angeblich für Menschenrechte kämpfen. Wir erkennen Homosexualität nicht als Menschenrecht an. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine erlernte Verhaltensweise, die man auch wieder abtrainieren kann. Das umstrittene Gesetz hätte Homosexuelle mit lebenslanger Haft bestraft und sah Haft für alle vor, die Schwule und Lesben nicht denunzieren wollen. Das Gesetz war vor Weihnachten von der Regierung verabschiedet worden. Berlin. Das Internet-Hotel-Vergleichsportal Tiscavo entschuldigt sich über YouTube für seinen aktuellen Werbespot. Darin werden zwei Geschäftsmänner fälschlicherweise für ein Liebespaar gehalten. Der Slogan dazu lautet, das falsche Hotel ist schnell gebucht, das richtige jetzt auch. Diese Pointe sorgte für viele verärgerte Stimmen aus der schwulen Community. Tiscavo wandte sich nun an diese mit den Worten, die von euch angesprochene Homophobie im Sport war nie unsere Absicht. Hintergrund und Intention des Werbespots ist, dass zwei Geschäftsleute in einem Romantikhotel landen. Für diesen Zweck ist es also das falsche Hotel. Die Werbung würde auch funktionieren, wenn es sich um einen Mann und eine Frau oder zwei Frauen handeln würde. Es wäre für den Anlass schlichtweg immer noch ein falsches Hotel. Denn Business war gewünscht. Bekommen hat man aber Romantik. Dennoch können wir nachvollziehen, dass sich einige von euch durch den Clip beleidigt fühlen. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Das waren die legendären Blues Brothers mit dem Jailhouse Rock. Wir bleiben beim Thema Gefängnis. Immer wieder hört man davon, dass homosexueller Sex und Vergewaltigungen im Strafvollzugsanstalten sehr oft vorkommen. Die Beteiligten, sofern es sich nicht um beidseitig gewünschten Sex handelt, schweigen oft darüber und schämen sich. Die Rückkehr zu einem normalen Sexualleben außerhalb des Gefängnisses fällt oft schwer. Bei Domian meldete sich 2012 ein Ex-Häftling, der eine Vierbettzelle mit drei russischen Mitgefangenen teilte und von diesen während seiner gesamten einjährigen Haftzeit angeblich mehrmals täglich vergewaltigt wurde. Nur mühsam ringt er bei Domian nach Worten, fragte Moderator, ob er denn jetzt schwul sei. Er könne auch nach der Haftzeit nicht mehr mit einer Frau schlafen, obwohl er hetero sei. Er schäme sich und spricht zum ersten Mal im Radio über sein Schicksal. Er verlässt so gut wie nie mehr seine Wohnung. Ein Kollege kauft für ihn ein und er denkt an Suizid. Die Vergewaltigungen haben den Anrufer völlig aus der Bahn geworfen. Ein Einzelschicksal oder ein typischer Fall? Bei mir im Studio ist nun Christian Lukas Altenburg. Christian ist durch seine gesellschaftskritischen Publikationen über die Grenzen im gesamten deutschsprachigen Raum hinweg bekannt geworden. Einer seiner Schwerpunkte ist der Strafvollzug. So ist er unter anderem Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendstrafvollzug und der Programmkommission Baden-Württembergischer Strafvollzug. Hierzu hat er auch einige Bücher veröffentlicht. Christian, der soeben geschilderte Fall aus TV- und Radiosendung Domian, ist er eher typisch oder eine Ausnahme?
Es ist eher typisch. Man muss es ganz deutlich sagen, es ist keine Ausnahme, auch wenn gerne seitens der Justizbehörden das immer wieder gerne behauptet wird und gesagt wird, es seien Ausnahmefälle. Das ist nicht so. Es passiert tagtäglich im Vollzug und es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das man allzu gerne bei uns unter dem Teppich kehrt.
Und warum hört man dann so wenig, wenn das jetzt so häufig vorkommt?
Zum einen ist es natürlich so, dass ein Gewaltopfer im Vollzug nicht gerne über seine Erfahrungen spricht. Man muss sagen, es gibt nur sehr wenige, die bereit sind, hier auch offen darüber zu sprechen. Zum anderen wird natürlich auch seitens der Justizverwaltungen alles getan, um die Öffentlichkeit hier herauszuhalten.
Und warum ist das den Anstalten selber peinlich oder weil man dann was nicht im Griff hat? Oder ist einfach das Thema für Sie so, ja, so also nicht suffisant, sondern so schmierig, dass Sie das verbergen wollen?
Zum einen ist es so, dass kein Gefängnisdirektor oder kein verantwortlicher Leiter einer Vollzugsanstalt gerne einräumt, dass es in seiner Anstalt solche Vorfälle gibt. Denn es fällt letztendlich immer auf ihn und seine Bediensteten zurück, dass hier gar keine Sicherheit vorhanden sei und dass natürlich innerhalb einer Vollzugsanstalt, die ja Sicherheit suggerieren soll, nach innen wie auch nach außen, so etwas vorfällt. Das möchte man natürlich nicht gerne den Menschen oder der Öffentlichkeit sagen, das ist ganz klar.
Wir haben jetzt hier von einem Opfer gehört. Jetzt mal die Frage an die Täter. Sind das dann selber Schwule, die jetzt einfach im Gefängnis die Gelegenheit nutzen? Oder was treibt die Täter dazu, andere zu vergewaltigen?
Es sind weniger homosexuelle Täter. Das muss man ganz deutlich sagen. Also es sind keine Schwulen oder weniger Schwule. Es sind mehr eigentlich der Heterosexuelle, der jetzt da im Vollzug zum einen seine Stellung behaupten muss. Man muss sich das vorstellen, es ist eine hierarchische Gliederung. Da muss natürlich der Stärkste sich durchsetzen. Bedeutet auch, wenn er keine Macht ausübt auf den Schwächeren, könnte es passieren, dass er selbst zum Opfer wird. Darum schon passiert das. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn längere Zeit keine sexuellen Bedürfnisse mehr getätigt werden konnten, dass sich da etwas anstaut. Das ist ganz normal. Das ist bei uns Schwulen genauso wie bei den Heterosexuellen. Und da sucht man quasi ein Ventil, um das abzulassen. Und das artet dann allerdings meist in Gewalt aus. Das muss man dazu auch noch sagen. Denn diese Gewalt, die dadurch erzeugt wird, ist einfach darauf zurückzuführen, dass man da auch versucht, ja, sich als der Chef, als der Boss herauszustellen in einer Gemeinschaft von mehreren männlichen Insassen auf einer Station oder auf einem Zellenblock.
Ja, eben, du hast gerade gesagt Boss, weil eigentlich ist das ja im ersten Moment widersprüchlich. Beim Fußball hatten wir das Problem, dass Fußballer sich nicht outen, weil sie einfach, weil das ein Macho-Gebilde ist. Aber ich meine, ein Außenstehender stellt es natürlich ein Gefängnis erst recht als Macho-Gebilde vor. Und gerade da wird das jetzt aus der Not heraus dann trotzdem praktiziert. Oder sind das noch andere Gründe? Also ich habe irgendwo dann zum Beispiel den Begriff der Gefängnishure gelesen. Kannst du da mal erläutern, was es damit dann auf sich hat?
Also ich habe das in meinen Büchern als die Knasthure bezeichnet.
Knasthure, okay.
Die Knasthure, das kann man sich so vorstellen, das sind meist besonders junge Gefangene, die schon ein feminines Aussehen haben, die dann natürlich prädestiniert sind dafür, dass sie unterdrückt werden, dass sie quasi gefügig gemacht werden. Darum spricht man ja auch von der Gewalt im Vollzug, von der sogenannten Viktimisierung, in der Fachsprache genannt, Okay. Wo einfach erst einmal derjenige gefügig gemacht wird, bis er eigentlich von selbst sich für diese Spielchen dann zur Verfügung stellt, mehr oder weniger. Die Knasthure ist auf der untersten Sprosse in dieser Hierarchie. Es ist das schwächste Glied und hat am meisten auszuhalten eigentlich.
Das hört sich ja im ersten Moment so an, dass man dann die These aufstellen könnte. Es wird ja immer betont, dass Homosexualität nicht erlernbar ist, sondern homosexuell ist man. Aber jetzt unternehmen homosexuelle Handlungen, die sie vorher vielleicht nie gemacht hätten, sondern nur durch die besonderen Umstände. Ist das jetzt ein Widerspruch?
Es ist ein totaler Widerspruch, denn ich muss nicht homosexuell sein, um homosexuelle Handlungen zu vollziehen. Das ist doch mal ein deutliches, klares Wort. Es gibt viele Heterosexuelle, die schon in der Jugend ihre entsprechenden homosexuellen Erfahrungen gemacht haben, ausgetestet haben mit Freunden, mit Schulfreunden, mit dem Klassenkameraden. Und das hat fast jeder in irgendeiner Phase gemacht. Man sagt dazu ja auch die sogenannte Selbstfindungsphase. Das hat im Prinzip überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun. Homosexualität kann man das erst dann nennen, wenn es dann tatsächlich ausschließlich nur noch um männliche Geschlechtspartner geht und Sexpartner geht. Und das ist in diesem Fall eigentlich sehr selten der Fall. Also homosexuell wird sich im Knast selber kaum jemand outen, weil dann wäre er noch tiefer, dann wäre er sogar noch tiefer als die Knasthure.
Also liegt hier der Schwerpunkt wirklich jetzt auf das Sexuelle und da nimmt man halt quasi in der Not.
Es geht rein um das Sexuelle. Ja, ja, ja. Es geht rein um das Sexuelle und es geht darum, um Macht auszuüben auf einen Schwächeren.
Ja, und das ist halt ein geeignetes Mittel wohl.
Richtig, genau.
Du hast diese ganze Thematik ja auch in verschiedenen Büchern verarbeitet, beziehungsweise in einer Buchreihe. Und so wie ich das verstanden habe, ist diese Buchreihe im Prinzip gar nicht als Reihe angelegt gewesen, sondern das Thema hat wohl immer wieder neue Facetten, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen mitgebracht, dass du dann ein Band nach dem anderen gemacht hast. Kannst du über diese Reihe mal was erzählen?
Ja, ist richtig. Es handelt sich hier um eine Buchreihe im Dschungel der Justiz. Und es war eigentlich als ein Einzelbuch angedacht, in dem ich einfach mal über schwerpunktmäßige Themen aus dem Strafvollzug berichten wollte, um das einfach auch mal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder dem interessierten Leser zugänglich zu machen. Zwischenzeitlich sind es 5 Bände, am 6. Band schreibe ich gerade und habe das große Glück jetzt gehabt, dass mit dem 4. Band sogar eine Preisauszeichnung in Verbindung steht. Wir sind nominiert worden für das politische Buch 2014 der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist natürlich für mich etwas ganz Tolles und bestätigt doch, dass ich meine Arbeit da richtig gemacht habe.
Und wie darf man sich diese Bücher vorstellen? Ist das einfach eine Beschreibung des Ist-Zustandes oder wird da auch schon kritisch hinterfragt? Was ist die Intention überhaupt?
Also zunächst die Intention ist es, die Öffentlichkeit mit der Institution Strafvollzug einmal vertraut zu machen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Welt hinter den Mauern, hinter dem Stacheldraht eine völlig andere Welt ist wie davor. Der Mensch hinter der Mauer und hinter dem Stacheldraht wird mehr oder weniger entmündigt und ist dann natürlich zahlreichen Repressalien ausgesetzt. Und damit muss man erstmal zurechtkommen. Und viele Menschen haben einfach so den Eindruck, naja, das ist der Straftäter, das hat schon seinen Grund, warum der da drin sitzt. Und meine Intention war einfach, ja, das mag ja sein, Strafe muss sein, das ist richtig. Wenn jemand das Gesetz übertritt, muss er dafür auch zur Verantwortung gezogen werden, aber bitte im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Und das bedeutet für mich, dass natürlich auch mit dem Wegschließen eine Verantwortung übernommen wird, nämlich diesen Menschen wieder für die Gesellschaft fähig zu machen, selbst ein straffreies und vielleicht sogar sozial gesichertes, eigenständiges, neues Leben zu beginnen. Und da beginnt die Problematik. Resozialisierung findet bei uns nicht mehr statt. Wir haben statt einem Strafvollzugsgesetz jetzt seit ungefähr 6-7 Jahren 16 Strafvollzugsgesetze. Die Länder können da nach Gusto ihres Handelns machen, was sie wollen. Das geht einfach nicht. Es geht hier um den Strafvollzug, es geht hier um die Sicherheit und hier muss ganz dringend etwas geändert werden.
Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn du mit diesen Büchern auch aneckst. Wie sind denn dann so die Reaktionen, auch von, vor allem auch von Verantwortlichen, die da vielleicht sich jetzt auf den Schlips getreten sehen, beziehungsweise wo ja, Geheimnisse oder halt Dinge an den Tag kamen, die der Bevölkerung soweit nicht bekannt waren? Wie sind da die Rückmeldungen?
Naja, dass ich jetzt da nicht unbedingt äußerst beliebt bin bei diesen Herrschaften, das ist, versteht sich von selbst. Aber ich muss sagen, es hat sich auch was getan. Man nimmt auch Kritik an. Auch in den Justizverwaltungen nimmt man Kritik an. Man ist sich darüber bewusst, dass sich einiges ändern muss. Und ich denke, ich habe so die Erfahrung gemacht, in den vielen Gesprächen, die ich mit Justizbediensteten geführt habe, aber auch mit Verantwortlichen in der Justiz, die selbst gesagt haben, ja, es ist vielleicht auch für uns so eine Art Weckruf gewesen, doch mal wieder genauer hinzusehen.
Okay, das war jetzt ein Schwerpunkt deiner Schaffenstätigkeit, der Strafvollzug. Ein anderes, da beschäftigst du dich zum Beispiel auch mit Jugendlichen und mit ihren Chancen und Möglichkeiten. Da gibt es auch eine Buchreihe, eine gescheiterte Existenz. Und ich glaube, da steckt dann auch so ein bisschen persönliche Erfahrung mit solchen Menschen dahinter. Was hat es damit auf sich?
Richtig, jetzt gerade diese Buchreihe Eine gescheiterte Existenz beschreibt den Lebensweg eines Kindes bis hin zum Jugendalter als Homosexueller.
Das ist keine fiktive Geschichte,
das sondern eine reale, tatsächlich passierte Geschichte und beschreibt also auch wirklich real den Lebensweg eines Jungen, der von seinen Eltern mehr oder weniger verstoßen wurde, weil er sich als schwul geoutet hat, der von seinem Vater nur Erniedrigungen erfahren hat, der wirklich nach Liebe und Aufmerksamkeit gesucht hat und dadurch auch mehr oder weniger in viele falsche Hände geraten ist. Denn er hat diese Liebe dann versucht, in den uns bekannten Chatforen zu suchen, hat sich auf Sexdates eingelassen, zum Teil mit Männern, die weit über die 50 sind. Da können wir uns natürlich als normal denkende Menschen gleich denken, was er für diese ist, nämlich sprichwörtliches Frischfleisch, einmal benutzt und weggeworfen.
Das sind jetzt mehr kritische Bücher. Ab und zu bewegst du dich dann aber auch so ein bisschen auf dem, gut, ist auch Satire kann auch kritisch sein, aber halt doch dann wieder vielleicht in einer etwas unterhaltsamen Form. Was kann man davon sehr noch hören oder lesen?
Ja gut, es gibt jetzt ein Buch, das ich mit einem Co-Autoren, mit dem Benjamin Schwer zusammengeschrieben habe. Es nennt sich Boom, Bennys kleine Facebook-Welt. Wir schauen etwas satirisch, etwas lustig, etwas humorvoll auf Facebook und seine Auswüchse. Und natürlich ist es für mich als einen gesellschaftskritischen Sachbuchautor etwas ganz Besonderes gewesen. Es war auch ein Wagnis, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe doch auch selber viel daraus lernen können. Und es wird auch einen zweiten Band darüber geben.
Okay, also auch wieder 5 Bände, das scheint ja im Moment deine Standardzahl zu sein. Na, schauen wir mal. Aber nicht nur in Büchern kann man lesen, was du so der Allgemeinheit zu sagen hast, sondern du hast auch einen ganz interessanten Blog, in dem ich auch mal rumgestöbert habe. Wenn du vielleicht gerade mal sagst, wo man den findet oder wie man den findet.
Das ist also lukasaltenburg.blogspot.de oder in Kürze wieder auf meiner normalen Webseite lukasaltenburg.de. Da wird man wieder viele dieser Themen finden und einfach mal draufgehen oder auf Facebook ganz einfach Lukas Altenburg eingeben. Da gibt es eine kleine Seite, wo ich immer wieder auch kleine Storys schreibe. Und ist das ganz gut angenommen worden.
Okay, wem das jetzt zu schnell ging, wir werden das nochmal auf der Website die Adressen verknüpfen. Ja, dann sage ich einfach mal, Christian, vielen Dank, dass du da warst. Und das hört sich an, wie wenn noch einiges von dir zu hören wäre, weil das Thema ist, glaube ich, unerschöpflich. Und das ist, glaube ich, eine interessante Entwicklung. Okay,
vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Tschüss.
Unterwegs im Kreta-Gelände in Freiburg im Studio 2 genau gesagt und wir haben ja Besuch bekommen, aber erneut und diesmal von einem Redaktionsmitglied, nämlich vom Sebastian. Hallo Sebastian.
Guten Abend Hartmut.
Ja, du warst ja unterwegs für uns, für die Schwule Welle. Wo warst du denn?
Ich war auf dem Beteiligungsworkshop des Sozialministeriums hier in Freiburg. Da geht es um den Aktionsplan gegen Homophobie und für gleiche Rechte.
Und ja, um was ging es da im Detail? Wie kam diese ganze Veranstaltung zustande?
Ja, diese Veranstaltung ist aus einer Reihe von, glaube ich, 4 Veranstaltungen. Mhm. Es gibt 4 Beteiligungsworkshops, die fanden in Stuttgart, in Mannheim, in Ulm und eben jetzt auch in Freiburg statt. Und diese Beteiligungsworkshops dienen der Erarbeitung bzw. Konkretisierung des Aktionsplans gegen Homophobie und für gleiche Rechte, wie schon erwähnt. Dieser wurde jetzt von der Landesregierung in Angriff genommen. Das war ein Wahlversprechen, das jetzt in die Tat umgesetzt werden soll. Und weil in der Landesregierung eben nicht nur, sondern eher sehr wenige Homosexuelle bzw. heute sagen wir LSBTTIQ-Menschen sitzen, hat man sich beschlossen, doch diese Menschen direkt zu fragen, was bewegt euch, was schränkt euch in eurem jetzigen Leben ein, wo erfahrt ihr Diskriminierung, wo kann man diese auch verhindern. Und das gelingt ganz gut im Rahmen dieser Beteiligungsworkshops, die jetzt stattgefunden haben. Und obwohl der in Mannheim ist noch, der müsste jetzt nächste Woche sein oder gar jetzt am Samstag.
Im Februar war es noch irgendwo.
8. Februar.
Ja, genau, stimmt, ja.
Also für uns ist ja auch Freiburg eher wichtig. Mhm. Der hat heute stattgefunden, von oberster Ebene begleitet. Es war eine Ministerin da aus dem Staatsministerium. Also das ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig das der Landesregierung ist und auch umgesetzt wird.
Und von der Stadt Freiburg waren auch einige da?
Ja, also die Begrüßungsreden haben gehalten erst die Ministerin Frau Krebs, wie gesagt Ministerin im Staatsministerium. Mhm. Staatsministerium ist wie das Bundeskanzleramt, nur auf Länderebene. Ah ja. Und dann hat auch OB Salomon noch einige Worte gesprochen und die Beteiligten und Anwesenden begrüßt. Und es war ganz lustig, denn man achtet ja darauf, dass man in so einem Rahmen auch sich sehr korrekt ausdrückt. Und Salomon sagte dann so etwas, ja, wie in allen Herren und Herrinnenländer, bla 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 bla, gibt es das auch da und da. Und das war ganz nett. Und es gab auch noch einen kleinen Einruf.
Ach was?
Herr Salomon wurde als Erbeschmutzer, also als Beschmutzer einer Ehre, eines ihm nahestehenden Menschen bezeichnet von einem Verrückten. Ich weiß nicht, ob er besoffen war. Auf jeden Fall hat er gewartet, bis Herr Salomon fertig war und hat dann diese Aussage gemacht, das reingeschrieben, bis ihn jemand vom Rathauspersonal hinaus begleitet hat. Das hat nichts mit diesem Beteiligungsworkshop zu tun, war aber ganz gut. Vielleicht war es ja auch dramaturgisch vom Rathaus so geplant, denn die Rede von Salomon drohte ein wenig langweilig zu werden und dann war am Ende wieder jeder wach.
Du meinst also, es wäre ein Schauspieler gewesen?
Da bin ich mir fast sicher.
Toll. Ja, soweit ich mitbekommen habe, hast du ein paar Ausschnitte mitgebracht von den Reden, die Dieter uns so zusammengeschnitten hat, vor der Sendung eiligst. Und vielleicht können wir ja kurz mal reinhören, diese Reden.
Gerne, also wir hören da, um das nochmal zu sagen, eben die Ministerin, Frau Krebs und Herrn OB Salomon.
Ich bin gerne der Einladung zu der heutigen Veranstaltung gefolgt, schon als sie kam, was ein Weilchen her ist, angesichts der Ereignisse jetzt diese Woche in der Plenarsitzung und der Wochen davor nochmal lieber gekommen, wobei ich glaube, dass man bei dem Thema hier eher offene Türen einrennt. Das war von Anfang ein bisschen anders. Der heutige Workshop ist die dritte Möglichkeit, Vorschläge zu dem Aktionsplan Akzeptanz und gleiche Rechte einzubringen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich hätte nie mit so vielen heute hier gerechnet. Ich habe gehört, die anderen Veranstaltungen waren auch sehr, sehr gut besucht. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass da in unserem Prozess viel Resonanz findet und unser Aktionsplan damit auch eben viel Rückkopplung, viel Rückmeldung von den Menschen, die davon direkt betroffen sind oder sich gerne direkt damit auseinandersetzen kriegen. Das ist für uns sehr wertvoll, deswegen danke ich Ihnen schon mal vorweg ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihr Engagement. Für die Landesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Akzeptanz und die Anerkennung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen in Baden-Württemberg gewährleistet ist. Deswegen haben wir einige Schritte zu Beginn der Legislatur unternommen, die seit Jahren ein Ärgernis waren. So findet eben jetzt die Verbreitung auf den Standesantrag, und zwar auch zu einheitlichen Gebührensätzen und im öffentlichen Dienst mit eigenen Partnerschaften inzwischen der Ehe gleichgestellt. Und wir wollen eben auch mit dem Aktionsplan jetzt sicherstellen, dass wir auch in den grundsätzlichen Fragen der Akzeptanz und Toleranz eine gute Basis in Baden-Württemberg bilden. Und dann, damit komme ich dann schon zu den Ereignissen der letzten Tage oder jetzt fast schon auch ein Stück weit Wochen. Es war ja ein spannendes Zusammentreffen zwischen dem Coming-out eines dann schon Ex-Profis, aber zumindest mal eines Fußball-Profis, der so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, ich habe es für mich so wahrgenommen, wir sind alle schwul, wie damals beim Papst, dem Sie können sich ja teildenken. Und dann als Gegengewicht die Petition gegen die Ideologie des Regenbogens an Schulen, die ja schon vorhin hatte, aber wenig Aufmerksamkeit. In dem Moment gleichzeitig ist sie auch nach oben gepoppt und jetzt haben wir eine sehr kontroverse Debatte über unseren Bildungsplan. Ein Riesenthema sind die Schulen in einer ganz besonderen Verantwortung, weil unter Umständen sind sie der einzige Ort, wo die Botschaft kommen kann, es ist völlig in Ordnung, was da passiert, es ist okay so, das ist doch normal, das passiert, es ist kein Grund, irgendwie besorgt zu sein oder sich Gedanken, also Gedanken vielleicht schon zu machen, aber das Gefühl zu haben, nicht mehr dazu zu gehören. Und da haben die Schulen eine ganz, ganz besondere Herausforderung, weil sie eben unter Umständen der einzige Ort sind. Und die Realität ist leider so, dass in allen Bereichen, wo Kinder und Jugendliche, auch in der Jugendhilfe oder im Erziehungsbereich, es noch am allerschwersten ist für Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, sich zu outen. Das heißt, bis jetzt ist es leider so, dass ausgerechnet die Orte, die für lesbische und schwule Kinder und Jugendliche, die sich dieses Thema mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen, dass ausgerechnet die Orte oft frei von offen lebenden Schwulen und Lesben sind. Und deshalb ist es zumindest wichtig, dass wir schon mal verankern, dass da die Vielfalt genannt wird und eine tolerante Haltung klar gemacht wird. Dann kommen wir vielleicht auch mal so weit, dass es völlig okay ist, dass es einen schwulen Lehrer gibt, der das auch sagen kann, ohne zu Problemen gibt.
Ja, vielen Dank, liebe Silke Krebs. Herzlich willkommen hier im Rathaus. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass so viele Menschen hier heute zu diesem Thema kommen. Es ist ja die dritte Veranstaltung, die Landesregierung macht. Sie macht 4 im ganzen Land, verteilt über das ganze Land. Aber die Resonanz in Freiburg ist, glaube ich, bislang die höchste. Und ehrlich gesagt, das freut mich. Ich will der Landesregierung danken, dass sie diese Veranstaltung macht. Man könnte ja fragen, braucht es sowas überhaupt noch? Ist es jetzt heute nach Athen getragen? Zivilgesellschaft hat gerade von der Debatte erzählt, wenn es einen Bildungsplan, dann weiß man wieder, es ist dringend notwendig, so eine Veranstaltung zu machen. Ich freue mich auch, dass da heute, weil es hier im Ratssaal tagt und weil alle eingeladen waren, auch Stadträte hier sind. Heutzutage muss es selbstverständlich sein zu sagen, unser Menschenbild ist davon gezeichnet, dass alle Menschen gleich wert sind. Und wenn das ist, dass alle Menschen gleich wert sind, dann darf auch niemand aufgrund besonderer Eigenschaften, die er hat, und da gehört auch die sexuelle Orientierung dazu, benachteiligt werden. Das steht in unserer Verfassung. Das sagen alle in Sonntagsreden und trotzdem kriegen wir natürlich mit im Alltag, dass, jetzt komme ich wieder zur sexuellen Orientierung, es überhaupt nicht in Anführungszeichen normal ist, jemand, der eine sexuelle Orientierung hat, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entspricht, diese sexuelle Orientierung leben zu können. Und das nennt man Diskriminierung. Wir haben in der Stadtverwaltung viele Menschen, die offen, lesbisch und schwul sind, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass sie diskriminiert werden. Das heißt nicht, dass nicht im Einzelfall doch diskriminiert werden, aber ich glaube, dass die Gesellschaft mittlerweile so weit ist, dass das für viele von uns tatsächlich keine Rolle mehr spielt.
Hier ist die Schwule Welle live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg. Und bei mir sitzt der Sebastian, der eben im Rathaus war beim Beteiligungsworkshop. Und du hast auch in einem Workshop teilgenommen, Sebastian. Um was ging es denn da?
Genau, die Workshops sind ja auch der Kern dieser Beteiligungsworkshops-Veranstaltung. Und da konnte man sich für, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Workshops anmelden und da teilnehmen. Und ich war beim Workshop für Polizei und Justiz dabei. Und die Fragestellung war eben, wo gibt es Hemmungen für Menschen, die aus diesem Bereich kommen oder mit diesem Bereich zu tun haben? Also bei der Justiz können das Angestellte sein, bei der Polizei natürlich auch, aber bei der Polizei können das auch Leute sein, die zum Beispiel Opfer homophober Vergehen bzw. Verbrechen sind. Ja? Also die Frage ist, will jemand zur Polizei gehen und sagen, er wurde tätlich angegriffen, weil er schwul ist oder eben einer der LGBTTIQ-Personen, oder will er das vielleicht nicht zur Anzeige bringen, weil er vielleicht doch Angst hat, sich bei der Polizei zu outen, ja, weil letztendlich wird ja dann auch gefragt, ja, weswegen wurdest du angegriffen, und man versucht ja dann so gut wie möglich das darzustellen. Da muss man eben auch wahrheitsgetreu sagen, ja, weil ich, was weiß ich, mit meinem Freund Händchen halten durchgelaufen bin durch die Stadt. Und ja, da gibt es eben viele Hemmschwellen, vielleicht auch für Gefängnisinsassen, ja, also gibt es da homophobe Gewalt und wie können wir das erfahren, wie können wir das ändern? Also es werden Hemmungen benannt und dann wird auch geschaut, wo kann man mit welchen Maßnahmen diese beheben. Das ist so der Kernpunkt der Workshops, und am Ende der Veranstaltung wurden dann die Ergebnisse vorgestellt. Es wird dann zum Ministerium gegeben, von dem auch protokolliert, und die versuchen dann daraus für einen Aktionsplan ihre Konsequenzen zu ziehen.
Du nennst immer ein Sprachmonster, scheinbar zumindest ein LSBTTIQ. Ich glaube, nicht alle wissen, was das ist. Was heißt das denn eigentlich?
Genau, also LGBTTIQ, Englisch, oder eben im Deutschen LSBTTIQ, heißt lesbisch, schwul, bi, sexuell, transsexuell. Transgender, intersexuell und quer. Quer ist einfach so eine Zustandsbeschreibung. Ich will mich nirgendwo einordnen und dann bin ich halt mal quer. Ja, also gegen die Gesellschaft oder eben nicht mit ihr. Und das soll das beschreiben.
Und was nimmst du jetzt aus dem ganzen Workshop mit? Fandest du es sehr interessant oder hast du daraus was gelernt?
Genau, es geht ja beim Workshop hauptsächlich darum, dass eben nicht wir was lernen, sondern die Landesregierung, die ja dort immer am Tisch sitzt, durch Beamte, durch Angestellte, durch die Minister, die dort vertreten sind, damit wir denen etwas mitgeben. Persönlich hat sicher jeder auch so seine Eindrücke, die er mitnimmt. So ist es auch bei mir. Ganz interessant fand ich den Fakt, der dann von einigen TTI-Menschen vorgetragen wurde, also transsexuell, transgender, intersexuell. Also um das mal ganz plastisch zu sagen, das sind Frauen, die sich zum Beispiel zum Mann umwandeln lassen, aber meistens andersrum, es sind Männer, die sich zur Frau umwandeln lassen. Und genau, und die haben dann auch einen Fakt vorgetragen, den fand ich sehr interessant, weil es hieß ja auch, ja, man muss Diskriminierung abschaffen. Und so ist es zum Beispiel, dass die Uni Freiburg transsexuellen Frauen verbietet, Blut zu spenden, mit dem Argument, die haben ja dann sicher auch Sex mit schwulen Männern. Also total verquer. Ne? Also wieso sollen sie das machen? Die können, sind wahrscheinlich meistens genauso dann heterosexuell wie, wie die Mehrheit der Bevölkerung und in wenigen Fällen dann ja anders, also nicht, sind dann vielleicht lesbisch oder so oder haben dann auch was mit schwulen Männern, aber wieso sollte eine Frau was mit einem schwulen Mann haben, wenn sie auf heterosexuellen Männern steht, keine Ahnung. Also ganz komisches Gedankengut und sowas gehört dann natürlich abgeschafft. Weiter ist das sehr interessant, das habe ich gelernt, wir reden immer von Minderheiten, wir sind eine Minderheit, sagen wir, und die anderen sind die Mehrheit. Das ist aber eigentlich falsch. Wir sollten vielmehr sagen, wir sind Teil einer Vielfalt und wir wollen die Gesellschaft vielfältig aufbauen. Diversity ist hier der Begriff der Stunde. Und das ist ganz wichtig, weil wir sollten nicht von uns als Minderheit reden, weil wir uns immer selbst ausgrenzen, sondern wir sollten von einer Vielfalt reden, die es in der Gesellschaft geben muss. Und wir sind ein Teil davon.
Nun haben wir noch etwa 5 Minuten Sendung. Das heißt, wir müssen leider aus dem spannenden Gespräch aussteigen, denn es warten ja noch die Veranstaltungshinweise. Aber vielen Dank, Sebastian, dass du uns berichtet hast. Ganz aktuell, brandaktuell aus dem Freiburger Rathaus.
Vielen Dank.
Husch, husch. Das war die erste Ausgabe unserer neuen Reihe Schwule Welle, das Magazin. Wir hoffen, euch hat die Sendung etwas gefallen. Auf unserer Webseite findet ihr zum Wochenende hin noch ein paar Links zu den Themen, die wir heute behandelten.
Wir bedanken uns bei euch und bei allen Gästen aus nah und fern, die den Weg heute in unser Studio gefunden haben.
Und nächste Woche hört ihr wieder unsere Kolleginnen und Kollegen von Radio Rainbow Stars an dieser Stelle. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Und dann wird ordentlich geklatscht.
Dann wird hier wieder Kaffee ausgeschenkt und Kuchen gegessen im rosaroten Kaffeeklatsch.
Bis dahin bleibt uns gewogen und passt auf euch auf. Das war's aus dem Studio 2 im Greta-Gelände in Freiburg. Ciao.
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.